Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Heute sitzt der Antonin bei mir. Hallo Antonin.
Hallo Anne.
Antonin, wie geht's dir?
Auch ganz gut.
Tatsächlich ist ja auch ein freudiger Anlass, aus dem wir hier sitzen. Du sitzt nämlich heute hier bei mir, weil du den FABU-Nachwuchsforschungspreis für deine Masterthesis gewonnen hast. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank.
Antonin, wir starten erstmal mit ein paar Infos über dich. Du bist jetzt in der Promotion im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, IT und Digitalisierung, richtig?
Richtig.
Das ist auch der Studiengang, in dem du deine Masterthesis, die jetzt ausgezeichnet wurde, geschrieben hast. Was du darin so machst, das erzählst du uns jetzt gleich noch, in aller Ausführlichkeit, hoffe ich. Seit wann bist du an der Uni Wuppertal und wie kam das, dass du in den Studiengang gekommen bist?
Ich habe im Bachelor in Düsseldorf studiert, an der Hochschule Düsseldorf, auch Wirtschaftsingenieurwesen, damals noch mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Und als der Studiengang dann vorbei war, gab es zwar einen eigenen Master an der Hochschule, aber das wäre dann noch weiter in den Elektrotechnik-Schwerpunkt. Und ich wollte eigentlich gerne einen anderen Schwerpunkt, mehr Informationstechnik, und deswegen hat man sich dann umgeguckt. Und dann gab es halt genau den Schwerpunkt hier an der Bergischen Uni. Und deswegen habe ich mich dann hier beworben. Es kam auch dazu, dass ein paar Freunde aus dem Bachelor sich auch an der Uni beworben haben. Dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir da alle gemeinsam quasi hin, auch wenn die in den, es gibt noch einen Energiemanagement-Schwerpunkt.
Ja.
Da war ich im Grunde ein bisschen alleine in dem IT-Schwerpunkt. Aber genau, dann bin ich hierher gekommen. Das war 2021/22, das Wintersemester. Genau. Und habe dann jetzt im Sommer meine Masterarbeit abgegeben.
Genau. Das heißt aber, dir ist in deinem Bachelorstudium irgendwann klar geworden, dass du den Schwerpunkt wechseln möchtest, raus aus der Elektrotechnik. Wie kam das? Also woran hast du das gemerkt?
Also eigentlich hatte ich schon immer Spaß an den IT-Fächern, beziehungsweise wenn wir IT-Module hatten, auch schon in der Schule. Und ich habe mich dann gefreut, dass es im Studium überhaupt quasi stattgefunden hat. Und in den Elektrotechnik-Fächern war ich dann einfach auch nicht so stark oder hatte nicht so den Spaß wie in den IT-Fächern. Deswegen wollte ich dann den Schwerpunkt wechseln. Also ich bereue jetzt nicht, den Schwerpunkt im Bachelor gewählt zu haben.
Okay.
Das war schon sehr gut und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es war dann relativ klar, dass ich nicht weiter den Schwerpunkt wählen würde.
Ja.
Und entweder, wenn es geht, Wirtschaftsingenieur weiterhin mit einem anderen Schwerpunkt.
Aha, okay.
Oder vielleicht sogar generell im Master ein bisschen mehr. Vielleicht einen anderen Studiengang.
Also wär denn ein reiner Informatik-Master für dich in Frage gekommen? Oder?
Weiß nicht, da hätte ich dann mir Gedanken gemacht, ob ich dann im Grunde qualifiziert genug bin gegenüber all den anderen, die im Bachelor quasi schon sich voll auf Informatik konzentriert hätten. Also es ist bestimmt schaffbar, aber ich habe den halt relativ schnell gefunden und dann war das ein Match.
Warst du denn in der Schule immer schon so ein, also ich meine, wie viel IT hattet ihr in der Schule? Hattet ihr IT überhaupt in der Schule oder war es dann bei dir die Mathematik? Was hat dich geflasht, überhaupt in das, in den Bereich zu gehen?
Also wir hatten Informatik so als Grundlagen. Man hatte auch die Möglichkeit, Informatik weiterzuwählen und ich war auch, glaube ich, einer der einzigen, die so Informatik ins Abi gewählt haben, aber nicht als LK, sondern halt irgendwie als drittes Fach. Als schriftliche Prüfung, das ging. Da musste man natürlich dann sein Abi ein bisschen so gestalten, dass man das machen kann. Aber da hatte ich ja ein Mathe-LK auch. Und also hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Super.
Ich war eigentlich relativ schlecht bis so in die Oberstufe in der Schule.
Echt?
Ja, also zumindest so in der 6., 7., 8., 9. Klasse, da
war
ich etwas faul einfach nur. Und dann Oberstufe hat dann alles wieder ein bisschen rumgerissen. Aber dann hatte ich halt Mathe und Informatik im Abi und wusste dann, dass ich gerne vielleicht ein bisschen in die naturwissenschaftliche Richtung gehen möchte, aber halt eher so Ingenieurrichtung.
Genau. Ja, und dann hast du das durchgezogen, bist erstmal an die HSD gegangen und hast dann hier deinen Masterabschluss gemacht. In der Zeit musstest du ja dann irgendwann, während des Masters musstest du ja ein Thema finden, über das du schreibst. Wie kam es dann jetzt, dass du ausgerechnet dein Masterthema, was ich hier gleich einmal mit höchstem Respekt vorlesen werde, wie hast du dieses Thema gefunden, über das du dann geschrieben hast?
Es gibt einen Lehrstuhl bei uns oben, der TMDT. Das sind für Technologien und Management der digitalen Transformation und die bieten einige Module an, auch in die KI-Richtung und datengetriebene Forschung. Und da hatten wir dann mehrere Module und nach einem Modul wurde ich dann vom Prof angeschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort als Student anzufangen, so studentische Hilfskraft.
Ja.
Und das habe ich natürlich gerne angenommen, habe mich dann quasi nochmal beworben und habe dann dort angefangen als Student und da habe ich dann ja die Mitarbeiter irgendwie begleiten können bei ihren Projekten und über das Forschungsprojekt, in dem ich dann quasi das erste Jahr auch da die meiste Arbeit reingesteckt habe, in dem ist dann peu à peu dieses Thema entstanden in Zusammenarbeit mit meinem Betreuer. Deswegen, ich habe quasi ein Jahr Zeit gehabt, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, mich einzuarbeiten, um dann zu wissen, was man daraus machen könnte.
Ja, das heißt aber, das hast du dir schon so ein bisschen selber ausgesucht. Das war jetzt nicht ein Thema, was irgendwo, es gibt da nicht so eine Themenbatterie mit fertigen Themen und du durfst dir ein Thema A oder F aussuchen, sondern du hast schon gesagt, ja, also wenn ich das mache, würde ich das gerne so und so gestalten dürfen.
Ja, also eigentlich ist das ja so, dass die Themen ausgeschrieben werden, aber man kann ja, wenn man halt irgendwie mit den Mitarbeitern spricht und die arbeiten ja auch in ihren eigenen Dissertationen, und haben immer Interesse daran, dass irgendwie ein Thema auch mal behandelt wird, was so am Rand deren Forschung liegt oder am Rand deren Forschungsprojekte. Und da kann man dann sich quasi gemeinsam drauf einigen. Ich hatte schon so ein paar Vorlieben für, in welche Richtung das gehen soll. Aber das hat dann halt auch gut in die Forschung meines Betreuers gepasst. Und dann, hat der das quasi, nachdem wir uns auf geeinigt hatten, ein bisschen so für mich ausgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich das quasi bekommen.
Okay. So. Also dieses Thema, ne? Ich muss jetzt schon lachen, weil ich erinnere mich an den ersten Moment, wo ich dein Thema zum ersten Mal gelesen habe und ich wollte das so ganz nonchalant weglesen, so ich habe mich ja dann durch alle die Titel dieser PreisträgerInnen-Arbeiten gelesen und die anderen hatte ich so relativ nonchalant weggelesen, hatte gesagt, ja, ist okay, verstehe ich mal, beschäftige ich mich und dann wollte ich das mit deinem genauso machen und ich habe es gelesen und dann ist mein Kopf in eine Wand gelaufen. Und das, dann habe ich gedacht, Moment, das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich gedacht, nee, Moment, das habe ich immer noch nicht verstanden. Also ich glaube, ich habe das Ding viermal gelesen und dann war ich ein bisschen frustriert. Und dann habe ich geguckt, okay, was verstehe ich denn davon? Und dann habe ich versucht, das in mehrere Bestandteile runterzubrechen. Und ich habe gedacht, der Einfachheit halber machen wir das für die Menschen, die uns jetzt zuhören, mal genauso.
Gerne.
Also ich lese es jetzt einmal auf Englisch in Gänze vor. Dann sagst du uns grob, was das auf Deutsch übersetzt heißt und dann gucken wir uns die einzelnen Bestandteile mal an, ja? Dein Thema heißt Investigation of XAI Methods for Quality Prediction in Arc Welding using Discrete Representations of a Vector Quantized Variational Autoencoder. So.
Gesundheit.
Ja, genau. Alle, die das jetzt beim ersten Mal zuhören verstanden haben, herzlichen Glückwunsch. Sind offiziell gehören sie zu den intelligentesten 3% dieser Bevölkerung. Also ich war wirklich völlig frustriert. Ich habe dann geguckt, was verstehe ich davon? Dann habe ich gedacht, naja gut, Quality Prediction kann ich übersetzen und Arc Welding kann ich übersetzen. AI habe ich auch schon mal was von gehört. Was ein Vektor ist, weiß man auch. Aber man kriegt es eben einfach nicht zusammen. Kannst du, hast du eine deutsche Übersetzung davon oder kannst du grob übersetzen, was es auf Deutsch heißt?
Also grob Deutsch heißt das, wie können wir Erklärbarkeit irgendwie erzeugen für ein Modell namens VQVAE, Vector Quantized Variational Autoencoder, was sich mit Qualitätsvorhersage aus dem Lichtbogenschweißen, mit Daten aus dem Lichtbogenschweißen befasst und diese irgendwie repräsentiert.
Mhm.
So, das ist zwar auf Deutsch übersetzt, aber enthält immer noch eine ganze Menge
absolut
Fragezeichen.
Und auch tatsächlich noch eine ganze Menge englischer Vokabeln. Aber
richtig.
Da kommen wir gleich noch zu. Also, und das würde auch einfach jetzt, das würde sich sehr ungewöhnlich anhören, wenn du das jetzt einfach alles auf Deutsch übersetzen würdest,
genau.
Was du gerade so ganz natürlicherweise noch auf Englisch benutzt hast, ne? Also, AI haben wir alle schon mal gehört.
Mhm.
Ich bin ein bisschen gestolpert über das xAI. Wofür steht das X in xAI?
Also das X, das ist eigentlich für explainable, auch wenn das X da nicht der Anfangsbuchstabe ist, aber AI geht nicht so schön wie xAI.
Mhm.
Und explainable AI befasst sich mit der Fragestellung, wie wir das, was uns das Modell ausgibt, irgendwie erklären können. Das heißt zum Beispiel, was weiß ich, wenn man jetzt sich ein Bild generieren lässt, haben vielleicht einige schon mal machen lassen mit KI, die es so im Internet gibt, dass man einem zeigen lassen würde, okay, aus welchem Grunde werden hier Sachen generiert, aus welchem, welche Wörter in deinem Prompt, sind hier wie sehr gewichtet. Oder wenn ein Modell, wie in meinem Fall, eine Qualität vorhersagt und sagt, das war gut, das war schlecht, dann hilft es irgendwie zu wissen, auf welchem Teil des Inputs diese Entscheidung basiert.
Mhm.
Also das ist zum einen dafür da, damit die Anwender, die ja nicht unbedingt KI-Forschung selber betreiben, am Ende auch ein bisschen das nachvollziehen können und nicht einfach so mehr oder weniger blind vertrauen müssen.
Ja.
Und zum anderen kann das auch dazu helfen, irgendwelche Fehler oder irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen, die das Modell vielleicht sieht, die entweder falsch sind, wo man weiß, ja, das Modell hat irgendwelchen Quatsch gelernt, sagt zwar vielleicht das Richtige, aber aus den falschen Beweggründen.
Ja.
Oder das Modell erkennt Zusammenhänge, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Dass es dir sagen kann, ja, wir sagen gut, das liegt nämlich an diesem Teil des Inputs, was vielleicht vorher nicht unbedingt klar war.
Was aber stimmen könnte.
Was aber stimmen könnte, genau.
Genau, weil es den Menschen einfach noch nicht aufgefallen
genau.
ist, dass das und das ein Faktor sein
richtig.
Könnte.
Wenn
ja.
man das sieht, kann man das dann natürlich untersuchen und mal genau unter die Lupe nehmen, ob dieser Teil des Inputs ein Faktor ist für eine gute oder schlechte Qualität.
Ja.
Ja. Deswegen, das ist xAI und da gibt es halt ganz viele Ansätze, wie man so ein Modell erklärt. Das ist sehr stark vom Modell abhängig. Es gibt Modelle, die sind so eine Art Blackbox. Da ist schwer reinzugucken oder schwer genau nachzuvollziehen, wie da quasi die Signale drin verarbeitet werden.
Also was die KI mit ihrem Input macht.
Genau, was die KI mit ihrem Input macht. Es gibt auch KI, die an sich so gebaut ist, dass sie leichter verständlich ist, wo dann quasi mehr oder weniger feste Entscheidungsgrenzen drin sind, Entscheidungsbäume, wo man das gut nachvollziehen kann. Aber es ist halt, umso komplexer das Problem wird, umso komplexer wird das Modell und umso schwerer wird es, das zu erklären.
Mhm. Genau. Das heißt, du möchtest also beschreiben, warum eine KI zu dem Ergebnis kommt, zu dem sie gekommen ist.
Genau.
Ja? Dafür hast du diese KI selber gebaut und selber trainiert.
Ja, also ich habe die Architektur dieser KI, die existiert halt schon so. Das ist dieses VQVE, zu dem wir später kommen.
Okay.
Das gab es auch schon trainiert auf unsere Daten, die wir haben. Aber wenn man halt ein bisschen was an dem Modell ändert, vielleicht ein bisschen was an der Architektur, dann trainiert man natürlich neu.
Ja. So, angewendet hast du das eben auf die Qualitätsvorhersage bei lichtbogengeschweißten Werkteilen.
Genau. Lichtbogenschweißen, das funktioniert so, dass wir quasi wir haben im Grunde einen Roboterarm, der an den Werkstücken, die zusammengeschweißt werden sollen, entlangfährt. Und da wird quasi so ein Draht durchgefüttert.
Mhm.
Und am Ende dieses Arms entsteht durch starke Erhitzung, indem man halt mit viel Strom dieses Ende versorgt, ein Lichtbogen.
Mhm.
Und dieser Lichtbogen ist natürlich sehr heiß und schmilzt den Draht. So, und der Draht, von dem lösen sich dann Tropfen ab, die vom Draht auf das Werkstück fallen und dort halt die Schweißnaht sind, wenn sie aushärten.
Mhm.
Und wir können bei diesem Prozess eine ganze Menge messen. Natürlich können wir auch die Position des Arms messen, aber in unserem Fall bestehen die Daten aus Strom und Spannung, die gemessen werden eben am Lichtbogen und an dem Roboterarm quasi.
Ja.
Und diese Daten bestehen halt dadurch, dass immer sich quasi ein Tropfen ablöst und dann der nächste Tropfen ablöst, sind die so ein bisschen zyklisch.
Ja.
Das heißt, man kann diese Daten, das geht vielleicht im Endeffekt über 30, 40 Sekunden oder so, aber daraus hat man dann ganz, ganz viele kleine, fast Millisekunden Abständen, diese kleinen Zyklen, sodass man einen Schweißvorgang in ganz viele Zyklen, die man einzeln so klassifizieren kann. In diesem Zyklus sah alles irgendwie gut aus, der Tropfen hat sich abgelöst und manchmal gibt es dann zum Beispiel sowas, dass der Tropfen quasi noch so ein bisschen länger am Draht hängen bleibt, sich so zieht. Mhm. Und dann entsteht kurz ein Kontakt, wo der Tropfen schon am Werkstück ist, aber auch noch oben am Draht. Und dann entsteht ein Kurzschluss.
Ja.
Den sieht man dann auch in den Daten. Ne?
Ja.
Direkter Spannungsabfall und wieder Spannungsanstieg.
Sieht man den auch in dem Schweißvorgang? Also blitzt es dann da oder
ja,
sieht
genau.
man das eben
Doch, man
nicht?
Sieht das, also man sieht das, wenn man das mal auf einer ganz Slow-Mo-Kamera einfängt, kann
okay.
man das sehen. Genau,
okay.
wie das da so richtig kurz wegblitzt. Und so ein Kurzschluss kann natürlich im Endeffekt, wenn es zu oft vorkommt, für eine schlechte Qualität dieser Schweißvorgang.
Ja.
Und das Problem mit schlechter und guter Qualität vom Schweißvorgang ist, wie wir das normal jetzt irgendwie feststellen würden. Also es gibt da entweder sehr kostenaufwendige Methoden, wenn man zum Beispiel die Werkstücke in eine Art, ja ich sag da mal so eine Röntgenuntersuchung
mhm.
schickt und sich genau anguckt, mhm. wie die Schweißnaht von innen aussieht. Oder alternativ destruktiv,
mhm.
man bricht es auseinander und guckt, ja. wie viel Kraft man gebraucht hat, wie die Naht von innen aussieht, dann ist das Stück aber kaputt.
Ja.
So. Das heißt, das Ziel dieses Forschungsprojektes, aus dem die Masterarbeit entstanden ist, ist es, die Vorhersage zu unterstützen oder zu stützen, indem man während des Schweißprozesses die Daten aufnimmt und quasi währenddessen schon einem so ein Feedback geben kann, ob
ja.
das gerade gut oder schlecht läuft.
Ja.
Und es ist jetzt nicht unbedingt dafür da, wenn sich der Schweißende oder die Schweißende sicher ist, dass das nicht gut gelaufen ist und die KI sagt oder sieht keinen Fehler, dann wird man das trotzdem testen.
Okay.
Aber sollte irgendwie nichts aufgefallen sein, alles gut sein, aber die KI meldet ein Problem,
ja.
dann kann man das ja zur Sicherheit mal gucken und aufschneiden und gucken,
ja.
okay, da gab es vielleicht wirklich einen Fehler.
Ja.
Weil bei zusammengeschweißten Teilen, die ja, was weiß ich, wo im Riesenrad auch oder so, überall verwendet werden können, ist die Sicherheit natürlich höchst wichtig.
Ja,
so.
Absolut.
Deswegen ist es so ein Assistenzsystem, was
ja.
da gebaut wird. Und da, genau, aus diesem Forschungsprojekt kommen diese Daten.
Genau. So, dann, ich weiß nicht, ob du uns noch genauer erklären kannst, was jetzt ein Vector Quantized Variational Autoencoder so macht.
Ja, also es ist am besten, finde ich, wenn man da so ein bisschen mit Metaphern drüber spricht.
Ja.
Also wenn man sich das wie so ein Spiel vorstellt, in dem ich ein Bild sehe und das irgendwie beschreibe, vielleicht in ein paar Worten,
mhm.
und du hörst die Beschreibung und versuchst, das aufzuzeichnen.
Ja.
So. Und wir messen, wie weit ist deine Zeichnung von meiner, die ich gesehen habe, entfernt.
Ja.
Ne? Und dann passen wir verschiedene Sachen an. Wir passen an, wie ich das beschrieben habe, vielleicht meine Wortwahl passen wir an. Und wir passen an, vielleicht wie du zeichnest,
ja.
weil du dich auch anpasst an die Daten, die wir so sehen. Und dann
ja.
sehen wir halt mehrere hunderttausende Bilder und werden immer besser. Und dann hat man ein System, wo ein Part sehr gut quasi verschlüsseln kann und der andere Part kann sehr gut entschlüsseln.
Ja.
Und das nennt man bei uns den Encoder und den Decoder. Und das sind die zwei Enden eines Autoencoders.
Ja, ah, okay.
Das heißt, der Autoencoder lernt erstmal nur, mehr oder weniger Daten zu rekonstruieren.
Ja.
Und dazwischen Daten in einer Art Verschlüsselung oder Enkodierung festzuhalten.
Mhm.
So, in dem Spiel, was ich gerade erklärt habe, waren das jetzt Worte.
Mhm.
Normalerweise beim Autoencoder sind das einfach Zahlen. Und die Zahlen haben ja nicht so eine Art festen Wortschatz, wie wir Menschen, wenn
mhm.
wir sprechen, sondern Zahlen sind ein hoher kontinuierlicher Raum, kann alles sein.
Ja.
Hochdimensional, was auch immer. So. Und in dem Modell, mit dem wir hier arbeiten, dem VQ, Vektorquantisierten,
ja.
Da hat man sich diese Idee genommen und gesagt, okay, was ist, wenn wir denn quasi unsere Beschreibung diskretisieren? Und diskretisieren heißt halt auf einen begrenzten Wortschatz, sage ich mal, festlegen. Oder ein bisschen wie so ein Baukastenset, wo man Bausteine hat und ich sage jetzt, okay, du musst diesen Input, den du bekommen hast, mit diesem begrenzten Set an Bausteinen mal nachbauen.
Ja.
Oder also nachbauen, der muss ja nicht genauso aussehen, sondern es geht darum, den irgendwie zu beschreiben.
Ja.
Du legst irgendwelche Bausteine und zwar so, dass der Decoder das interpretieren kann und aus den Bausteinen, die er sieht, wieder das Originalbild herstellen
ja.
kann. So.
Also du schüttest mir so ein Kilo Bausteine hin und sagst, daraus müsstest du jetzt einen Löwen bauen.
Genau.
Und dann muss ich mein Bestes versuchen.
Beziehungsweise musst du ja nicht schon den Löwen so nachbauen, wie damit das aussieht wie ein Löwe, sondern du musst im Grunde sagen, wir haben uns darauf geeinigt, ein blauer Stein heißt Gras im Hintergrund
okay.
oder so. Dann nimmst du noch einen gelben okay. Stein. Gelber Stein steht für ein Tier im Vordergrund.
Okay.
Oder so. Ja, das heißt, die Steine müssen nicht so aussehen wie das Bild. Die müssen nur eine Art Bedeutung haben.
Okay.
Das Ding ist, wir beide müssen quasi diese Bedeutung gelernt haben, damit wir uns verstehen.
Das ist wirklich wie ein Wörterbuch. Ne? Das
genau.
ist wirklich wie eine Sprache. Du schreibst eigentlich ein Wörterbuch, oder?
Richtig. Ich schreibe ein Wörterbuch. Das heißt bei uns Codebook.
Ja.
Das Codebook besteht zum Beispiel jetzt so aus, sagen wir mal so, ungefähr 250 verschiedenen Worten, die man nutzen kann. Und ich sag dir immer, pro Input, jetzt pro so einen Schweißdatenzyklus, den man sieht, hat man jetzt 26 Bausteine, aus denen man das mal baut. Du kannst natürlich auch Bausteine mehrfach verwenden. Hauptsache, man benutzt quasi von diesem festen Set an Bausteinen welche, damit auch der Decoder nichts sieht, was er vorher noch gar nicht gesehen hat. Also irgendwelche Bausteine, die er gar nicht interpretieren kann.
Das wird ihn verwirren.
Genau.
Okay.
Wo wir jetzt auch den Vorteil haben, weil wir ja mit Zeitreihendaten arbeiten und nicht mit Bildern, ist, dass die Zeitreihen sortiert sind.
Mhm.
Ne, zeitlich von rechts nach links.
Mhm.
Das heißt, auch diese Repräsentation, die Bausteine, ist auch so ein bisschen von rechts nach links lesbar. Also ein Baustein, der weiter rechts, das muss man sich wie so eine Sequenz vorstellen, weiter rechts liegt, steht auch für Originaldaten, die weiter am Anfang unseres Datensatzes liegen.
Ja.
Und dann ist halt, je nachdem, welcher Baustein an dieser Stelle verwendet wird, irgendwie ein anderes Feature in den Daten. Ein starker Anstieg oder ein hohes Plateau oder ein Abfall.
Ja.
So.
Okay.
Trotzdem sind diese Bausteine jetzt natürlich im Code keine schönen Bausteine. Sie kann man nicht so schön sehen. Das sind auch immer nur noch Zahlen.
Ja.
Aber immerhin fest definierte, diskrete Zahlen. Genau, Vektoren, um genauer zu sein. Ein bisschen höherdimensional das Ganze. So, und in dem Projekt, was wir haben, haben wir uns gedacht, okay, man könnte jetzt die Daten nehmen und die in ein Klassifikationsmodell schicken, also ein losgelöstes KI-Modell, was einfach klassifiziert.
Ja.
Das sagt gut oder schlecht.
Ja.
So, und der Gedanke ist, nicht die Originaldaten, diese Strom- und Spannungswerte, sondern eben diese Bausteinrepräsentation, die zu nehmen und die da reinzuschicken.
Mhm.
Weil wenn man sich das auch vorstellt, sagen wir, du müsstest ein Bild klassifizieren nach, ist das, was auf dem Bild zu sehen ist, eine Gefahr für mich. Wenn ich dir jetzt jeden einzelnen Pixel sage in seinen Farbwerten, ist das schwer für dich.
Ja.
Ja, klar, du hast die vollständige Information über das Bild, aber du hast auch viel unnötige Informationen, Pixel, die keine Info geben. Wenn ich dir jetzt aber eine Repräsentation dieses Bildes gebe, zum Beispiel einen Satz wie, da ist ein Krokodil, dann hat das schon für dich viel mehr Information in quasi viel weniger Platz. So, und so muss man sich diese Bausteinrepräsentation von den Daten vorstellen, dass die quasi im Bestfall, wenn das Modell gut funktioniert, das Wichtigste aus dem Original-Input entzieht und dann das Wichtigste quasi komprimiert irgendwie weiterverwendet. Und bei uns ist das so, wir trainieren also einfach diesen Encoder einfach erstmal, und wenn wir sagen, der kann gut rekonstruieren, dann gehen wir davon aus, dass diese Repräsentation in Bausteinen, dass die gut funktioniert.
Ja.
Dass die schon mal das Wichtigste immer rauszieht. Und dann schneiden wir quasi diesen ganzen Decoder, den Entschlüsselungsrekonstruktionsteil ab, nehmen nur diesen Verschlüsselungsteil und nutzen dann diese Repräsentation der Originaldaten, um anhand von der zu klassifizieren.
Ja.
Das würde ich sagen, ist so grob der VQVE, ist ein kompliziertes Modell, aber es, also auch schon vom Modell an sich, geht es ja ein bisschen in die Richtung, ein bisschen dem Menschen entgegenzukommen, dadurch, dass es halt diese diskreten Bausteine nutzt, wie so ein Wortschatz, wirklich.
Ja.
Ne? Und jetzt klassifizieren wir also in einem Modell, ob der Schweißvorgang gut oder schlecht war. Es ist eine binäre Klassifikation. Es gibt eigentlich nur gut und schlecht.
Okay.
Und haben als Input diese Rekonstruktion, immer diese Sequenzen von Bausteinen. So, wenn ich jetzt in diesem Fall Explainability, eine XAI-Methode anwende, dann bekomme ich sowas wie, der zweite Baustein war wichtig, der fünfte Baustein war wichtig und der sechste Baustein war auch noch wichtig.
Mhm.
Das hilft aber, das hilft jetzt irgendwie, wenn man jetzt ganz tief drin ist, das ein bisschen zu verstehen, aber für den Endanwender, der sieht ja auch gar nicht diese Repräsentation, diese Bausteine, der sieht ja nur die Originalschweißdaten.
Ja.
Das heißt, wir müssen auch diese Erklärung wieder quasi zurückprojizieren auf die Originaldaten.
Ja.
Und da kommt uns wieder entgegen, dass diese Bausteine halt sequenziell angeordnet sind und dass wir mehr oder weniger exakt sagen können, zu diesem Baustein gehört im Original dieser Wertebereich.
Ja.
Das heißt, wenn dieser Baustein wichtig ist, waren diese Daten im Original wichtig für unsere Entscheidung. So. Und das habe ich dann im Grunde in meiner Masterarbeit gemacht. Ich habe verschiedene XAI-Methoden angewendet, immer auf dieser Repräsentation und darauf geachtet, dass man das dann zurück visualisieren kann, damit es auch besser lesbar ist. Weil, wie gesagt, XAI kann erstmal Erkenntnisse liefern, aber es ist auch immer wichtig, dass es dann auch menschenlesbar ist.
Ja, eben.
Und das konnten wir dadurch dann ein bisschen gewährleisten.
Das heißt aber, das Ziel deiner Arbeit war gar nicht irgendwie diese KI zu bauen und zu trainieren und zu sagen, ja, die funktioniert, sondern wirklich das Ziel deiner Arbeit war das Verständlichmachen der Entscheidungen dieser KI.
Genau, okay. Beziehungsweise es sind ja im Grunde zwei KIs, die zusammenarbeiten. Ja. Die eine entschlüsselt den Input und die andere klassifiziert.
Ja.
Genau, und ich habe dann versucht, also wenn man zum Beispiel verschiedene Erklärungsansätze nutzt, dann geben die einem auch unterschiedliche Erklärungen. Also wenn ich jetzt das Bild mit dem Krokodil nochmal nehme, und da würde jetzt ein Erklärungsansatz quasi einfärben in dem Bild, welcher Teil des Bildes ihn dazu bewogen hat, zu sagen, das ist gefährlich. Und dann färbt er jetzt irgendwie das Wasser, an dem das Krokodil gerade ist, rot ein. Dann wissen wir Menschen, okay, da ist irgendwas falsch gelaufen, weil wir wissen, das ist nicht der wirkliche Grund, warum es gerade gefährlich ist.
Ja.
Aber vielleicht war in den Daten, die wir dem Modell gezeigt haben, immer wenn da ein Krokodil war, auch das Wasser dabei.
Ja.
Und sonst wenig Wasser. Das heißt, er hat irgendwie das Falsche gelernt, weil die Daten halt irgendwie komisch, weil es irgendwie eine Unbalanciertheit in den Daten gab.
Und er glaubt jetzt, das Wasser ist das Zeichen.
Und er glaubt, das Wasser ist das Zeichen, genau. Und da merkt man dann, dass es irgendeinen Bias in den Daten gibt. Da würde man dann jetzt zum Beispiel auch mal andere Bilder zeigen, wo auch Wasser ist, aber kein Krokodil drauf, damit das mehr gelernt wird.
Okay. Okay.
Und wenn man jetzt bei Bildern bleibt und ich sage dir eine Erklärung, die sagt, das Krokodil ist verantwortlich und eine Erklärung sagt, das Wasser ist verantwortlich, ist es für dich einfach zu sagen, der eine Erklärungsansatz hat recht. Ich weiß, dass Krokodile gefährlich sind. Aber bei diesen Zeitreihendaten, wo selbst Experten sich schwer tun, an bestimmten Teilen in der Kurve das schon zu erkennen, müssen wir auf irgendeine Weise das für uns auch messen können, welche Erklärung denn jetzt besser war.
Ja.
Und da habe ich dann so eine Metrik mehr oder weniger vorgeschlagen, die auch mit diesen Bausteinen wieder gut funktioniert. Das heißt, wenn ich dir jetzt als Erklärungsansatz sage, ja, der erste Baustein, der war der wichtigste, dann guckst du, okay, mein erster Baustein war ein blauer Stein, was auch immer, ne? Ein konkreter Stein. Dann guckst du jetzt mal in all deinen Daten historisch, die du bisher gesehen hast, nach allen Repräsentationen, wo an erster Stelle so ein blauer Stein lag. Und wenn jetzt von dieser Masse an Daten, die du hast, 99% schlechte Qualität hatten oder gefährlich, was auch immer, dann sagst du, okay, Erklärungsansatz hat recht, dieser Baustein an dieser Stelle hat wirklich öfter für eine schlechte Qualität gesprochen. Wenn jetzt aber alle Daten, die du dir guckst, die quasi an dieser Stelle ähnlich waren, irgendwie 50-50 verteilt waren, mal schlecht, mal gut, dann hat quasi der Erklärungsansatz auf eine Stelle gezeigt, die nicht so aussagekräftig war in der Vergangenheit. Und das kann man dann halt so prozentual irgendwie mal ausmessen über alle Daten und dann sagen, welche Erklärungsansätze hier besser funktioniert haben als andere im Durchschnitt. Genau, und das war so ein bisschen das Ergebnis der Arbeit.
Ich bin erschöpft. Ich bin von 10 Minuten Zuhören, bin ich erschöpft. Wie kann man sich damit über so eine lange Zeit so beschäftigen?
Naja, vielleicht geht es erst, wenn man sich darüber lange Zeit beschäftigt.
Okay.
Also wir haben in der Forschung habe ich ja natürlich erstmal lange versucht, dieses Modell zu verstehen, diese diskreten Sachen verstehen. Und auf Dauer haben wir dann halt einfach diese ganzen Erklärungsansätze versucht. So, und dann muss man ja sich nicht jedes Mal neu in das Modell eindenken.
Ja, okay.
Und dann hast du halt dauernd irgendwelche Fragen. Dann kriegst du ein Ergebnis und sagst, okay, war das jetzt gut, war das schlecht, warum? Kann ich das irgendwie belegen? Weil du willst ja auch in deiner Arbeit wissenschaftlich sein.
Ja.
Und wenn ich jetzt einfach quasi nur die verschiedene Ansätze getestet hätte, hätte ich zwar eine ganze Menge so Inhalt, aber irgendwie wollte ich dann damit noch was machen, das irgendwie vergleichen. Und Metriken für XAI ist gar nicht so einfach, weil immer die Frage ist, was ist erklärbar, wann ist es richtig, und vor allen Dingen kann man dann bei so Erklärbarkeit ganz philosophisch werden und immer weiter fragen, und wieso, wie so ein Kind immer weiter fragen, und warum ist das jetzt so, ist das wirklich so? Deswegen besonders schwer bei Sachen, die halt nicht für den Menschen so klar ersichtlich sind.
Ja. Und ich merke, wenn ich dir zuhöre, habe ich so ein bisschen das Gefühl so, ja, das verstehe ich, ja, das verstehe ich. Den Bestandteil verstehe ich auch.
Okay.
Aber am Ende ist es, das bleibt wie so, kennst du in einem Atomaufbau, kennst du Elektronen, ne? Die haben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das ist bei mir mit dem Verstehen deines Themas. Es ist so, ich merke, ich komme so dem langsam näher, wenn du das erklärst, ja. Aber ich bin nicht an einem bestimmten Punkt und sage, jawohl, jetzt habe ich's.
Also, ja, es ist, ich meine, ich habe das jetzt natürlich auch schon öfter versucht, Leuten zu erklären. Ne? Meine Eltern haben mal gefragt, ey, was machst du da eigentlich?
Das wäre zum Beispiel eine Frage gewesen. Wie oft kriegst du diese Reaktion, wenn du versuchst, Leuten außerhalb vom Lehrstuhl zu erzählen, was du machst?
Schon immer eigentlich. Also man deswegen versucht man über die Zeit halt viel mit so Metaphern zu arbeiten. Das ist ja immerhin das, was ich mir auch für mein Thema so ein bisschen gewünscht hatte und was ich auch gerne mag, wenn ich an irgendwas forsche, dass man irgendwie einen Weg finden kann, darüber mit Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht so hundertprozentig drin sind. Ist schwierig, aber selbst ja mit Leuten, die jetzt am selben Lehrstuhl, aber vielleicht in einem anderen Projekt arbeiten, die haben dann vielleicht so ein bisschen KI-Grundverständnis und können sich das schneller so im Kopf zurechtlegen, aber die haben vielleicht auch noch nie mit diesem Modell gearbeitet oder mit so einem Codebook, so einem diskreten Wortschatz. Und das ist ja auch das Schöne an XAI oder Erklärbarkeit, dass es eben von sich aus das Thema sich ja damit befasst, wie mache ich es besser erklärbar für den Menschen, besser lesbar. Deswegen wollte ich auch gerne mit dem Thema ein bisschen in die Richtung XAI gehen, weil wenn es jetzt quasi nur in dem Modell, in der Architektur irgendwas gewesen wäre, da hätte ich es, glaube ich, niemandem mehr so richtig erklären können. Genau.
Ja. Wenn man sich tagtäglich mit solchen komplizierten Sachen beschäftigt, ne, wird einem die Welt irgendwann total banal? Bist du völlig gelangweilt von der Welt? Hast du noch normale Hobbys?
Doch. Nee. Das, also, man wird ja auch oft genug frustriert, wenn mal was nicht funktioniert. Und das Ding ist, man ist ja dann so tief da drin, das ist dann, also man ist in so einem Mikrokosmos eigentlich in dem Prozess. Man ist da so drin, das ist dann ein bisschen wie so ein Sandkasten. Man vergisst eigentlich, wie groß das alles war.
Ja.
So, man ist da, deswegen hat man sich dann so auf seinen etwas beschränkten Blick irgendwie so dran gewöhnt und dann, dann ist die Welt nicht zu banal.
Okay. Also die Welt langweilt dich nicht komplett, wenn du da rausgehst. Okay. Wie lange hattest du Zeit?
6 Monate. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ich halt an dem Thema vorher schon gearbeitet hatte. Ich brauchte dann quasi keine Zeit, um mich in das grundlegende Modell nochmal neu einzufuchsen. Klar, wir haben an dem Modell auch noch ein bisschen rumexperimentiert, haben ein paar alternative Architekturen ausprobiert, aber grundsätzlich hätte es auch nochmal deutlich knapper werden können mit der Zeit, wenn ich jetzt nicht vorher auch schon am Lehrstuhl gearbeitet hätte und das Thema, die Daten schon so gut kannte.
Ja. Und dein Arbeitsprozess, wenn wir uns das Thema jetzt so anhören, das war ja ein relativ theoretischer. Also du hast ja viel dann einfach mit deinem Rechner und weiß ich nicht, musstest du dafür einen Hochleistungsrechner haben oder sowas?
Ja, also es gibt da so ein Cluster an Servern, das man nutzen kann, um Sachen zu trainieren. Also viel konnte ich auch lokal auf meinem Rechner machen, aber wenn ich da mal irgendein Modell neu trainieren wollte, dann konnte ich mich quasi verbinden auf ein leistungsstärkeres Cluster.
Aber du bist jetzt nicht, während du an der Arbeit geschrieben hast, ständig in irgendwelchen Werkshallen rumgelaufen und hast irgendwelchen Schweißprozessen, bist da an irgendwelchen Fließbändern gewesen, hast gesagt, so jetzt hier Werkstück 315 mal rausholen, weil da hat meine KI gerade gesagt, das ist schlecht.
Genau, nee.
Also wie sehr kennst du dich jetzt mit Schweißen aus?
Also ich würde sagen, ich kenne mich gerade so genug aus, dass es jetzt dafür reicht, ein bisschen diese Daten zu kennen oder das so grob jemandem erklären zu können, wenn er fragt. Aber nee, ich bin auch bei weitem kein Schweißexperte. Ich bin ja auch eigentlich kein fester Bestandteil dieses Forschungsprojektes gewesen. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Und die waren schon mal mehrfach vor Ort. Man muss aber auch sagen, der Partner aus der Industrie ist hier nicht wirklich ein Anwender der Sachen Schweiß, sondern ein Institut, das sich quasi mit Techniken also Fügetechnik auseinandersetzt. Und die unterstützen halt Forschung in diesem Bereich und informieren dann natürlich auch die Industrie über aktuelle Erkenntnisse oder was man so als Neues entwickelt hat. Deswegen, die haben Maschinen da, die können Tests durchführen, aber die sind jetzt nicht daran interessiert, möglichst schnell in ihren Verkauf oder ihre Produktion irgendwas einzubürgern. Aber das Projekt ist jetzt auch so geendet, dass es wirklich da einen Demonstrator gibt. Der Demonstrator, der quasi beim Schweißen quasi peu à peu immer wieder so kleine Labels rausschmeißt. Sagt, das war gut, das war schlecht. Die sind zwar jetzt in dem Demonstrator noch nicht versehen mit den Erklärungen, die ich in meiner Masterarbeit untersucht habe, aber das ist ja vielleicht noch was für die Zukunft.
Genau. Weil das wäre ja auch nochmal eine Nummer mit dein Brit ist es ja, das dem Menschen, der es nachher anwendet, verständlich zu machen. Nur das muss dann ja wieder irgendwie visualisiert werden oder da muss irgendwie eine Lampe angehen und sagen, da war jetzt ein Fehler drin, da hat die KI was erkannt.
Richtig. Also ich habe das in meiner Masterarbeit, da gab es so eine Grafik, die ich mal quasi erfunden habe, wie das aussehen könnte, dass man quasi die Kurve sieht und dann ist die Kurve so ein bisschen farblich hinterlegt, irgendwie umso heller, umso wichtiger war das jetzt gerade für die Modellentscheidung. Und dann ist mal der wichtigste Teil der Kurve ist so eingerahmt und da wird einem dann die Info gegeben, ja, wir haben gesagt, Schweißprozess war schlecht, weil an diesen Datenpunkten irgendwas vorliegt, guck mal drauf.
Ja.
Man könnte im Grunde auch so klassifizieren, sagen, hier war jetzt ein Kurzschluss, ein großer, ein langer oder ein kleiner Kurzschluss. Und dann ist in dieser Grafik, die ich entworfen habe, natürlich noch eben diese Metrik dabei, die ich entworfen habe, sowas zu sagen wie, ja, ähnliche Kurven, die an dieser Stelle auch dieses Feature hatten, waren zu 80% auch schlecht.
Ein Hinweis darauf.
Deswegen das als kleine Sicherheitsinfo mit dazu, warum wir uns für schlecht entschieden haben.
Was war die größte Herausforderung bei dir? Was würdest du sagen, bist du im Schreibeprozess oder im Forschungsprozess irgendwann mal an eine Grenze gestoßen, wo du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr, ich schmeiß das hier alles hin?
Also Herausforderung war ein bisschen auf jeden Fall, dass man immer, wenn man irgendeine Erkenntnis hat, sich dazu wieder neue Fragen stellen kann. Es gibt eigentlich nicht so dieses eine Ende, wo man angekommen ist mit, also du kannst immer noch irgendeine Frage formulieren dazu, ja, aber was ist denn, wenn wir das machen? So. Und jedes Mal eigentlich, wenn man sagt, okay, lass uns doch mal dasselbe nochmal versuchen, aber am Anfang nutzen wir ein leicht anderes Modell. Da musst du wieder ein neues Modell trainieren, musst die ganzen Daten einmal verschlüsseln lassen, dann die Klassifikationsmodelle trainieren, die ganzen Erklärungsansätze laufen und dann hast du im Grunde eine Menge an Ergebnissen, die du brauchst, um halt so Durchschnitte zu berechnen, die halt zeitintensiv sind.
Ja.
Und dann will man halt irgendwie in die nächste Frage rein und muss man sich dann vielleicht in die nächste XAI-Methode reinfuchsen. Also das ist immer so tiefer ging eigentlich und man so ein bisschen die Balance halten will zwischen, ich will mehr Fragestellungen beantworten, aber ich muss auch euch ausreichend Experimente machen jeweils, um die nächste Frage beantworten zu können.
Ja.
Das heißt, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe das irgendwie richtig machen. Und jetzt so rückblickend betrachtet, wäre ich wahrscheinlich lieber noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen als in die Breite. Also vielleicht ein paar mehr Kombinationen aus Modellen, weniger Kombinationen aus Modellen testen und dafür vielleicht noch irgendwie die nächste Fragestellung beantworten.
Ja.
Das war eine Herausforderung. Und das ist ein reales Datenset, das ist ein realer Anwendungsfall. Und das heißt, nicht wie bei manchen Datensets, die man sich so im Internet ziehen kann, machst du irgendwie mal eben 99% Genauigkeit, super, mit einem leichten Modell, sondern es ist ein schweres Datenset. Also es ist schwer für ein Modell, da so eine richtig, richtig hohe Genauigkeit zu bekommen, weil die Daten einfach schwer zu interpretieren sind. Manchmal sehen die Kurven für mich genau gleich aus, aber einmal haben die Spezialisten gesagt, ja, an der Stelle war die Schweißnaht aber schlecht und an der Stelle war die Schweißnaht gut.
Ups.
Und das kann man an der Schweißnaht sehen, aber in den Daten sieht man manchmal einfach keinen Unterschied. So.
Ja.
Deswegen muss man immer damit leben, wenn man Fragestellungen basierend auf diesem Modell beantwortet, dass das Modell aber an sich nicht perfekt ist. Das Modell, also perfekt ist auch nicht der Anspruch, aber das Modell ist auch nicht so übertrieben gut, wie es bei manchen anderen Datensets ist. Und das muss man immer im Kopf halten, was ein bisschen die Aussagekraft der Sachen schwächt.
Ja. Du hast gesagt, du hast Abi, hattest du Mathe-Leistungskurs und Informatik als drittes und hast dann auch gesagt, es war irgendwann klar, dass du in die Naturwissenschaften gehen würdest. Da hört man so ein bisschen raus, Sprachen war vielleicht nicht so deins oder erstmal in der Abi-Zeit vielleicht nicht so deins. Jetzt hast du trotzdem auf Englisch geschrieben. Ist das bei euch gang und gäbe? Wird das verlangt oder
also,
warum?
Es ist, ich weiß ja nicht, ob es verlangt wird, aber in unserem Lehrstuhl zumindest, der ja viel Abschlussarbeiten im Bereich KI anbietet, da ist das schon gang und gäbe, was zum größten Teil daran liegt, dass die Fachliteratur halt generell auf Englisch ist. Wir haben, ich habe jetzt schon mit vielen englischen Begriffen um mich geworfen, XAI, VQVAE, Vector Quantize, was auch immer. Und dafür immer so deutsche Übersetzungen zu finden, ist dann manchmal irgendwie schwierig. Diese Repräsentation, über die ich geredet habe, nennt man auch Latent Representation in diesem hochdimensionalen Raum, dem Latent Space. Aber Latent und Latent, also im Deutschen ist das ja ein ganz anderes,
Gleiche, ne?
anderes Wort.
Ja.
Deswegen schwer zu übersetzen. Und ja, also man muss sich daran erstmal gewöhnen. Ne? Man will ja auch akademisches Englisch verwenden. Es gibt ja auch quasi KIs, die einem sagen, okay, du hättest es lieber so schreiben können, akademisch. Ne?
Ja.
Und mit der Zeit, weil man dann auch nicht mehr sich erlauben kann, rein zeitlich jedes Mal irgendwie das gegenzuchecken, fängt man auch an, das so zu adaptieren und dann kommt man eigentlich ganz gut in den Flow rein.
Ja.
So, wobei ich manchmal finde, die englische Sprache, die hat natürlich ein bisschen kürzere Worte als die deutsche Sprache.
Ja.
So, das heißt, wenn man mal irgendwie was ausschmücken möchte, dann denkt man so, boah, war ein super Satz, eine Zeile. So, war der Satz schon vorbei und man will ja trotzdem auf seine Seiten kommen. genau. Aber würde ich auch nochmal genauso machen auf Englisch.
Also würdest du auch sagen, ist machbar, solange man sich in seinem Feld bewegt.
Genau, ist in dem Fach auf jeden Fall machbar.
Ja.
Und ich glaube auch wirklich angenehmer. Genau.
Ja. Und dann hast du dich ja mit dieser Masterarbeit, mit diesem Thema auf den Preis bei der FABU beworben. Und irgendwann jetzt, vor kurzem, kam die Meldung, dass du diesen Preis gewonnen hast. Kannst du uns da mal mitnehmen in den Moment, was in deinem Kopf oder in dir vorgegangen ist, als du gemerkt hast, ich habe das gewonnen.
Ja, es klingt jetzt total prätentiös, aber ich saß da gerade halt am Lehrstuhl mit einem Kollegen und wir haben beide unser erstes Paper eingereicht auf einer Konferenz und uns da gerade mit diesem Einreichungsprozess irgendwie rumgeschlagen. Und dann kam halt beim Einreichen immer so Bestätigungsmails rein, dann ist man halt dauernd in die Mail, dann lese der quasi gerade da bei mir am Tisch und wir gucken so in die Mail, wann kommt denn diese Bestätigungsmail? Was ist ein FABU? Ich so, ja, ist der Preis, habe ich mich drauf beworben. Und dann habe ich ja kurz nur in die Mail geschaut und die Mail, da steht ja erstmal so was, weitere Infos entnehmen Sie bitte dem angehängten Dokument.
Ja.
Ich dachte mir schon so, ja, okay, gut. Ja, gucke ich trotzdem mal rein. So, dann, herzlichen Glückwunsch im Dokument. Sie haben gewonnen. So, das war ein bisschen Rollercoaster. Aber da habe ich mich schon sehr gefreut. Wir sind auch gut laut geworden am Tisch. Also ich musste ihm erstmal erklären, was das ist, weil er hatte das gar nicht mitbekommen.
Ja, cool.
Dass ich mich beworben hatte. Genau, das heißt, der Tag war dann ein ganz schönes Highlight, weil gleichzeitig das Paper eingereicht, das war so ein bisschen weg vom Tisch. Und dann während des Prozesses noch diese Meldung bekommen. Genau, und da bin ich auch danach schnell runter in den Raum, wo mein Prof und mein Forschungsgruppenleiter war, der Dr. Tercan, der hat übrigens letztes Jahr den FABU-Preis gewonnen, auch für seine Dissertation.
Stimmt.
Der jetzt mein Sitznachbar ist im Lehrstuhl und den das erzählt. Ja, genau. Aber ein schöner Tag.
Ja. Wie geht's jetzt, du hast es gerade eben schon angesprochen, wie geht's jetzt für dich weiter? Du bist jetzt Promotionsstudent, aber du bist am gleichen Lehrstuhl geblieben. Beschäftigst du dich weiter mit dem gleichen Thema? Also ich meine, das Schweißen wird es vermutlich jetzt immer nicht weiter, aber also die Anwendung wird sich jetzt ändern, aber grundsätzlich wirst du im gleichen Themenfeld bleiben?
Genau, also
oder?
Das Forschungsteam, dem ich jetzt angehöre, das heißt Industrial Deep Learning, also KI in der Industrie. Da gibt es eine ganze Menge Forschungsprojekte und das Schweißprojekt ist wie gesagt schon vorbei. Aber mit mir ist dann ein neues Projekt gestartet, so aus der Anlagenkonfiguration, was diesmal zwar nicht mit diesen Autoencodern arbeitet, sondern mit generativen Modellen, also mal eine etwas neue Modellarchitektur auch für mich. Und da werden wir auf Dauer natürlich auch irgendwie versuchen, wenn die Daten vorliegen, wenn Modelle vorliegen, auch da für Interpretierbarkeit zu sorgen in dem Modell. Und ja, auf Dauer würde ich auch eigentlich gerne in meiner Dissertation dann in die Richtung XAI gehen, einfach weil ich das Thema ganz cool finde und wie vorher schon gesagt, mir das eigentlich relativ wichtig ist, dass das so ein Ding ist, was ansatzweise verständlich ist für auch Leute, mit denen ich darüber reden kann, die nicht sich jeden Tag damit beschäftigen, weil es einfach mehr Spaß macht, darüber zu reden, dass man nicht mal sagt, ja, ist kompliziert, verstehst du eh nicht, Punkt. So. Und in der Dissertation hat man natürlich viele, viele Fragestellungen, die man beantworten kann. Und da kann man auch dann auch sehr gut mit Leuten diskutieren und kriegt dann da auch von domänenfremden Leuten vielleicht gute Anstöße.
Ja. Siehst du dich denn danach eigentlich im Bereich Forschung bleiben oder ist das ultimative Ziel, irgendwann doch raus in die Welt zu gehen?
Ja, also es gibt, ja genau, man kann das ja so und so machen. Natürlich viele, die ihre Doktorarbeit da fertig haben, gehen dann in die Industrie.
Ja.
Aber wir haben auch jetzt, wie zum Beispiel den Dr. Tercan, Kollegen, die quasi danach noch Postdoc sind, weiter am Lehrstuhl erstmal bleiben, vielleicht eine Forschungsgruppe leiten, ein bisschen Akquisen. Da hat man ja auch währenddessen die Freiheit, vielleicht sich nochmal zu orientieren, irgendwie zu gucken, will man vielleicht selber was gründen oder welche Projektpartner kennt man alle aus den verschiedenen Forschungsprojekten. Und das, ach, das weiß ich gar nicht. Also noch kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, Tendenz jetzt wäre eher nach der Dissertation in die Industrie.
Ja.
Eher als dann Professor und Lehre.
Ja.
Aber ja, ich also das wäre jetzt mal ein Träumchen, wenn ich das schaffe mit der Dissertation.
Ja, alles klar. Dafür drücken wir dir alle Daumen, Antonin. Ich danke dir total, dass du das mitgemacht hast und dass du so gut versuchst, dieses furchtbar komplizierte Thema zu beschreiben, dass man aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, du nimmst einen mit und man kann dir folgen und man kriegt einfach super Spaß, dir dabei zuzuhören, wie du darüber redest.
Das freut mich. Das ist sehr schön zu hören.
den Enthusiasmus für dein eigenes Thema, den kriegst du sehr, sehr gut vermittelt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und ich hoffe natürlich, dass alle, die uns heute zugehört haben, auch bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen und euch allen da draußen alles Gute, auf Wiederhören und tschüss.
Vielen Dank für den Preis, vielen Dank für das Gespräch und tschüss.